Becca King wusste, dass Jen McDaniels sie wegen Derek nicht ausstehen konnte. Sie hatte vermutlich noch andere Gründe, von ihrem Hang, einfach aus Prinzip schnippisch zu sein, einmal abgesehen. Aber Derek war der Hauptgrund. Er war kurz nach Beckas Ankunft in Whidbey Island in den Saratoga Woods schwer gestürzt und Becca hatte während seines Krankenhausaufenthalts die Gelegenheit gehabt, ihn kennenzulernen. Vom ersten Augenblick an, als sie ihn auf der Fähre von Makilteo nach Whidbey Island gesehen hatte, hatte sie sich zu dem jungen Afrikaner hingezogen gefühlt. Bei Derek fühlte sie sich geborgen, geschätzt, verstanden und akzeptiert. Etwas, das sie aufgrund ihres Aussehens niemals zu hoffen gewagt hatte. Fette Tussi, gefärbtes Haar, dicke Brille, Augen-Make-up wie ein alternder Rockstar auf Drogen. Das gehörte alles zu der Rolle, die sie auf dieser Insel im Bundesstaat Washington spielen musste. Und nichts davon entsprach ihrer wahren Persönlichkeit. Irgendwie hatte Derek es geschafft, ihr wahres Ich hinter der Fassade zu sehen, die sie der Welt präsentieren musste. Er hatte ihr Leben an diesem Ort, an dem ihre Mutter sie im Herbst zurückgelassen hatte, erträglich gemacht. Doch Becca konnte ihn nur bis zu einem gewissen Grad in ihr Leben lassen. Es war zu seiner eigenen Sicherheit, auch weil sein Dad der stellvertretende Sheriff von Island County war. Und würde sie es ihm sagen, würde das einen Rattenschwanz von weiteren Problemen mit sich bringen, die sie beide überfordern und ihre Beziehung zwangsläufig zerstören würden. Was Jen McDaniels natürlich wunderbar in den Kram passen würde. Jens Gedanken waren so unüberhörbar geworden, wie eine Durchsage über die Lautsprecheranlage der Schule, sobald Becca den Hörer der AOD-Box aus dem Ohr nahm. In den vergangenen 4 Monaten hatte sich ihre Fähigkeit verbessert, die willkürlichen Gedanken anderer Leute aufzuschnappen, wenn die AOD-Box sie nicht mit weißem Rauschen ausblendete. Und dieses Flüstern, wie sie es nannte, half ihr, sich an diesem Ort zurechtzufinden. In Jens Fall hatte Becca das Flüstern von Anfang an verraten, dass dieses Mädchen fest entschlossen war, ihre Feindin zu sein. Becca wusste, sie hätte dem anderen Mädchen keinen Hinweis darauf geben sollen, dass sie ihre Gedanken gelesen hatte. Aber so elend, wie ihr im Moment wegen Derek zumute war, kümmerte sie das nicht. Jen warf ihr einen Blick zu, der töten konnte, und marschierte aus der Bibliothek. Sie hatte ihren Computer nicht ausgeschaltet und auf dem Bildschirm war noch immer die Website zu sehen, die sie gerade studiert hatte, als Becca und Derek in die Bibliothek gekommen waren. Becca ging aus Neugierde die Infos durch, die Jen aufgerufen hatte. Eine weit in der Vergangenheit zurückliegende Ölkatastrophe am Possession Point. Wenn sie meint, dachte Becca, vielleicht war sie eine angehende Umweltschützerin. Jedenfalls hatte Becca ein größeres Problem als eine Ölpest von vor 20 Jahren. Und dieses Problem hieß Jeff Corey. Er war der Grund, warum sie auf Whidbey Island war. Sie und ihre Mutter waren vor ihm auf der Flucht. Kein Tag verging, ohne dass Becca jeden Augenblick damit rechnete, ihr Stiefvater könnte hinter einem Busch hervorspringen, wenn sie in der Nähe ihres Verstecks aus dem Bus stieg. Sie überprüfte einmal die Woche, ob er immer noch als freier Mann in San Diego herumlief. Sie führte ihre übliche Suche durch. Langsam musste doch irgendjemandem das Verschwinden von Connor, Jeffs Partner, aufgefallen sein, dachte sie. Es stand außer Frage, dass Jeff Corey etwas damit zu tun hatte. Ersteres bewahrheitete sich schließlich. Jemand in Connors Familie hatte Alarm geschlagen, dass Jeff Coreys Geschäftspartner in einem Investmenthaus in San Diego offenbar verschwunden war. Keine Rückrufe, unbeantwortete E-Mails, keine Updates auf Facebook, ein überquellender Briefkasten. Becca fand diese Informationen, indem sie durch die neuesten Ausgaben der wichtigsten Tageszeitung von San Diego surfte. Aber bisher hatte nach wie vor niemand Jeff Corey als möglichen Verdächtigen in dieser Angelegenheit ausgemacht. Von wegen, dachte Becca. Sie hatte Jeffs Flüstern gehört, kurz bevor sie und ihre Mom geflohen waren, und es hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass er bei Connors Verschwinden seine Hand im Spiel gehabt hatte. Dasselbe Flüstern verriet ihr auch, dass Jeff Corey mehr als bereit war, sich Becca und ihrer Mutter auf dieselbe Weise anzunehmen, wenn sie nicht mitspielten. Deshalb waren sie den ganzen Weg bis nach Washington geflohen, um dem Mann zu entkommen. Beccas Mom, Laurel, versteckte sich in Nelson, British Columbia, wohin sie sich begeben hatte, nachdem sie Becca an der Fähre nach Whidbey Island abgesetzt hatte. Aber nichts war so gelaufen, wie sie es geplant hatten. Und jetzt lebte sie morgens, mittags und nachts in der Angst, dass Jeff Corey wieder auf Whidbey Island auftauchen würde. Er hatte sie bereits einmal mit Hilfe eines Handys und der Polizei hier aufgespürt. Zwar hatte er sie nicht gefunden und die Insel wieder verlassen, aber das bedeutete nicht, dass er aufgegeben hatte. Das war nicht seine Art. Vorerst hatte er eigene Probleme in San Diego, was Becker nur recht war. Sollte er mal schön dort bleiben und Fragen über Connors Verbleib beantworten. Irgendwann würden ihm die Lügen schon ausgehen. Dann würde er verhaftet, verurteilt und ins Gefängnis gesteckt werden und Becker und ihre Mom wären endlich in Sicherheit. Bis dahin saß sie jedoch auf Whidbey Island fest und wartete, dass Laurel aus British Columbia zurückkehrte. Sie würde zurückkommen, wenn sie nicht mehr in Lebensgefahr schwebten. Das sagte sich Becker mit jedem neuen Tag. Sie hatte vor Schulschluss noch eine Unterrichtsstunde mit Derek. Dort hielt er den Blick fest auf den Lehrer gerichtet und Becker schien es, als schreibe er alles Wort für Wort mit. Nach der Stunde war er so schnell verschwunden, dass sie keine Chance gehabt hatte, noch einmal mit ihm zu reden. Als sie das Zimmer verließ, sah sie ihn am Ende des Gangs. Eine der Cheerleaderinnen der Schulmannschaft hatte ihn aufgehalten und scherzte und schäkerte mit ihm. Becker marschierte einfach davon. Hundeelend beschrieb nicht mal annähernd, wie sie sich fühlte. Sie beschloss nicht, mit dem Schulbus zurück in ihr Versteck im Wald zu fahren. Im Moment brauchte sie einfach ein wenig Zeit weit weg von allem, was mit der South Whidbey High School zu tun hatte, und sie wusste, wo sie sich eine Verschnaufpause gönnen konnte. Es war ein sehr langer Spaziergang an einem sehr kalten Tag, aber Becker würde es überleben. Sie hatte bereits 3 Schneeeinbrüche, zahllose Stürme und heftige Regengüsse erlebt, seit sie im Wald wohnte. Von der Maxwellton Road zur Clyde Street zu laufen, würde sie schon nicht umbringen. Es war ein fast einstündiger Marsch über Hügel und durch Wälder und Felder, und am Ende war Becker von der Eiseskälte so durchgefroren, dass ihr alles wehtat. Das nächste Mal, schwor sie sich, würde sie ihr Fahrrad mit in die Schule nehmen, wenn sie das Bedürfnis hatte, die Frau zu besuchen, die über einem Strand namens Sandy Point wohnte. Als sie das graue Haus mit Blick aufs Meer erreichte und klingelte, waren ihre Finger von der Kälte ganz taub. Während Becker sich umsah, drang aus der Ferne fröhliches Bellen vom Meer herüber, und kurz darauf erblickte Becker Diana, die ihren Hunden Tennisbälle zuwarf, damit sie apportierten. Obwohl sich Diana auf der anderen Seite des Strands fast am Ende von Sandy Point befand, erkannte Becker sie an ihrer männlichen Kleidung und ihrem Gang. Und an ihren Hunden. Denn es waren gleich 5, von denen einer ein eleganter und schweigsamer schwarzer Pudel namens Oscar war. Er jagte den Bällen nicht hinterher. Diana sagte immer, dass Oscar das Nachjagen von Bällen als würdelos empfand. Sie machte sich auf den Weg hinunter an den Strand. Er war von einer Ansammlung kleiner Häuser gesäumt, von denen die meisten den Winter über leer standen. Sie umrundete ein paar Dünen, wo Seegräser im Februarwetter schlummerten, und als sie endlich den eigentlichen Strand erreichte, erblickten die Hunde Becker. Sie kniete sich hin und streckte die Arme nach ihnen aus. Die Hunde stürzten sich mit schnüffelnden, kalten Nasen und muffigem Hundeatem auf sie. Sie lachte und schrie, »Lass das, ich hab nichts zum Naschen. Ach, runter mit euch!« Obwohl sie sich freute, so von ihnen begrüßt zu werden. Dann hörte sie Schritte, und als sie aufsah, stellte sie fest, dass Diana Kinsale sich zu ihnen gesellt hatte. Ihr kurzes graues Haar war unter einer Baseballkappe verborgen, und an ihren Ohren glitzerten goldene Stecker im schwindenden Licht des Nachmittags. Sie hatte einen dicken Parker, Handschuhe und kniehohe Anglerstiefel an und sagte, »Ach, Becker, da bist du ja. Dachte ich's mir doch, dass die Hunde jemanden erwarten.« Becker wunderte sich nicht. Sie hatte bereits bemerkt, dass Diana Kinsale auf mysteriöse Weise immer wusste, was mit Menschen und Tieren los war, weshalb sie fast durchgehend über alles informiert war, was sich auf der Insel ereignete. Außerdem konnte Becker bei ihr kein Flüstern wahrnehmen. Insofern unterschied sich die ältere Frau von allen anderen Menschen, und Becker wollte unbedingt herausfinden, was dahinter steckte. »Wie geht es dir? Du siehst aus... Irgendetwas beschäftigt dich. Hoffe, du hast keinen Ärger mit Debbie.« Becker versuchte sich nicht anmerken zu lassen, dass sie ihre Freundin angelogen hatte. Diana Kinsale glaubte, Becker wohne noch immer im Cliff Motel, wo sie kurz nach ihrer Ankunft auf der Insel für die Besitzerin Debbie Greeder gearbeitet und dafür ein Zimmer und Verpflegung erhalten hatte. Aber sie war schon vor Thanksgiving aus dem Motel geflohen, um sich im Wald zu verstecken, und hatte Debbie Greeder gesagt, dass sie bei Diana wohnen würde. Und Diana hatte sie erzählt, sie würde noch bei Debbie wohnen. Ein gefährliches Spiel, das sie nicht ewig fortsetzen konnte. aber im Augenblick hatte sie keine andere Wahl. »Debbie ist super«, sagte sie, was ja nicht gelogen war. »Und ihre Enkel auch«, was ebenfalls der Wahrheit entsprach. Diana musterte sie und sagte, »Aber?« Da ertönte ein lauter Knall und die Hunde, sogar Oscar, fingen an zu bellen. Diana wirbelte herum, um zu sehen, wo das Geräusch herkam, und Becker tat es ihr nach. Sie sahen einen Mann, der mit einem Gewehr bewaffnet auf einer der Steinmauern stand, welche die kleinen Fischerhäuschen vom Strand trennten. Aber er zielte nicht auf sie, sondern auf das Wasser und schoss erneut. Die Hunde drehten fast durch.